und Wiesenfreude, der Kinderpodcast
mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur.
Für Kinder im Alter von 5 bis 9.
Tatort im Moor von Clara aus der 6. Klasse. Es ist der 20. November. Ich sitze in meinem Büro in der Polizeiwache. Es ist 23 Uhr. Seit 3 Monaten ist mein Partner Bastian im Moor spurlos verschwunden. Wir haben wenige Informationen, ob Bastian noch lebt oder wenigstens, wohin er verschwunden ist. Das Einzige, das wir wissen, dass Bastian irgendwo im Moor ist. Ich bin Torben. Seit 14 Jahren habe ich meinen Partner Bastian an meiner Seite. Wir sind Kriminalpolizisten und wir brachten alles gemeinsam hinter uns. Nur das eine Mal wurden wir an unterschiedliche Tatorte gerufen. Es war wieder einmal eine Nachtschicht und ich fuhr zu einem Banküberfall, um einige Spuren zu sichern. Mit einem Auszubildenden. Dies sollte eigentlich eine Ausnahme sein, dass wir nicht einen gemeinsamen Fall hatten. Bastian traf es jedoch wohl schlechter als mich. Er fuhr in das Brennermoor, um bei der angeblichen Suche einer vermissten Frau zu helfen. Jedoch stellte sich heraus, dass der Funkspruch, den Bastian bekommen hatte, nicht von unseren Kollegen kam. Jemand hackte sich wohl in unseren Funkkanal ein und ordnete Bastian in das Moor. Es war unsere Entscheidung, uns dort einmal zu trennen. Wir verabschiedeten uns mit dem Satz: Ruf mich an, wenn du wieder im Büro bist. Und hol dann schon mal das Bier aus dem Schrank. Es war für uns selbstverständlich, uns wenigstens nach dem Einsatz zu einem kühlen Getränk zu treffen. So sah es mit uns beiden aus. Wir gingen durch dick und dünn. Er war mehr als mein bester Freund. Die Suche nach meinem Partner beendete unser Chef mit einem: Du weißt doch, Torben, manche Sachen sollte man ruhen lassen. Wir konnten uns nicht mehr auf Bastians Verschwinden konzentrieren, weil wir gerade eine Todesreihe hatten. Von Menschen, die im Brennermoor verschwunden waren. Ich setze mich an meinen Schreibtisch, um die Fallakte meines besten Freundes und Kollegen noch einmal durchzugehen. Ich kenne die Akte in- und auswendig, aber es gibt in mir dieses Gefühl, dass ich etwas übersehen hatte. In meinen Gedanken sind immer wieder die Worte des Chefs mit einem einfachen Satz, der den Fall abschließen will. Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, als mein neuer Partner in mein Büro platzt.
Es wurde eine Moorleiche entdeckt, auf die ein paar Merkmale von Bastian zutreffen, da wo wir Bastian zuletzt geortet bekommen haben. Wir sollen uns vor Ort die Leiche anschauen und Spuren sichern.
Patrick, mein neuer junger Partner, rennt bereits weiter den Flur entlang. Wir steigen also ins Auto und fahren zu einer freien Fläche des Moors, nur in die Nähe der uns zugestellten Koordinaten. Nachdem wir etwas gelaufen sind, sehen wir eine Truppe von Tatortreinigern und unterschiedliche Behörden. Auf dem Weg liegt schon der schwarze Leichensack. Irgendwas reißt mich los. Ich gehe zu der Leiche. Ich knie mich hin und schaue mir unser Opfer an. Der Gerichtsmediziner Sen stellt sich neben mich.
Todeszeitpunkt der Leiche konnte ich nicht bestimmen. Die sollte erst seit ein paar Tagen hier liegen.
Das ist nicht Bastian. Ich würde ihn erkennen. Und selbst wenn er komplett zerteilt wäre. Erschöpfung. Ich bin mit meinen Nerven weitgehend am Ende. Patrick nimmt mich am Arm und zieht mich hinter ein Gebüsch. Dort wischt er ein paar Blätter und Erde vom kalten Waldboden.
Ist das eine Falltür? Frage ich.
Genau, das wollte ich dich fragen.
Ich bin entschlossen, dass wir dieser Sache auf den Grund gehen müssen. Wir kriechen hinter dem Busch hervor und suchen den Einsatzleiter, der ein Auge über das Geschehen hat. Hinter den Büschen haben mein Partner und ich eine Falltür entdeckt, sage ich, angespannt. Er gibt uns das Okay.
Die Klappe der Falltür wird mit Verstärkung ausgehebelt.
Einen witzelnden Unterton, der mich leicht aggressiv macht.
Gesagt, getan. Wir machen die Falltür frei von Erde und sonstigen Baumüberresten.
Schaut! Schaut! An der Falltür hängt ein offenes Schloss mit Zahlencode.
Patrick sieht es als erster. Es stimmt. Da hängt wirklich ein Schloss. Es war sogar offen. Gerade taucht hinter uns eine kleine Gruppe der Feuerwehr auf.
Da hat wohl jemand nicht aufgepasst.
Ich muss sagen, ich mag die Leute unserer Feuerwehr. Sie haben einen Sinn für Humor und trotzdem verlieren sie nicht die Ernsthaftigkeit bei unserem Beruf. Sie haben Werkzeuge mitgebracht, damit wir alle zusammen die Falltür aufhebeln können. In der kurzen Zeit haben sich die meisten Leute in dem Wald hinter dem Busch versammelt. Da, wo es tiefer in das sumpfige Gebiet geht.
Eins, zwei, drei!
Mit einem gehörigen Ruck wird die Tür nach oben gehebelt. Es quietscht, als wir die Klappe endlich hochbekommen.
Torben, Patrick und William gehen darunter. Vorsicht ist geboten,
sagte der Einsatzleiter, der seit unserer Falltürentdeckung sein Auge auf uns hat. Ich leuchte die rostige Leiter herunter in den Eingang des unterirdischen Tunnels. Blutspuren. Wahrscheinlich ging da ein Verletzter oder Gefangener hinunter, vermutete ich.
Runter jetzt!
William war ein Kriminalpolizist, der auf einem anderen Einsatz war und nur als Verstärkung da war. Ich habe nicht viel mit ihm am Hut, weil er auch einfach keine nette Seele ist. Ich klettere vorsichtig die Leiter nach unten. Direkt hinter mir steht zum Glück Patrick. Wir leuchten alle in den finsteren Gang. Ich will gerade einen Schritt nach vorne machen und auf einmal geht das Licht an. Patrick flüstert:
Bewegungsmelder!
Ich musste schmunzeln beim Weiterlaufen. Jetzt auch im Licht behagte mir trotzdem jeder Schritt weniger. Wir tragen unsere Waffen nah an unseren Körpern, um sie griffbereit zu haben. In diesem Gang fühlt man fast schon die nervöse und angespannte, jedoch auch ängstliche Stimmung von uns dreien.
Wer ist schon gern um 00:30 mitten in der Nacht von möglichen Kriminellen umringt in einem geschlossenen Tunnel?
Ich muss abrupt stehen bleiben.
Ich höre etwas,
flüstere ich meinen Kollegen zu, die hinter mir hergelaufen sind. Es ist ein lautes Stoßen, als würde jemand probieren, eine Holzwand brechen zu lassen, indem er oder sie immer wieder dagegen schlägt. Das Licht ist bereits ausgegangen. Jedoch haben wir unsere Lampen nicht ausgeschaltet. Ich leuchte auf das Ende des Ganges. Dort ist eine Stahltreppe angebracht. Patrick sagt mit einer zitternden Stimme:
Lass uns hochgehen!
Wir stimmen ihm mit einem Handzeichen und einem Nicken zu. Wir verständigen uns immer wieder mit einem
Gesichert!
Um den anderen mitzuteilen, dass nirgendwo etwas Verdächtiges oder anderes ist. Nach der Treppe stehen wir vor einer Tür. Sie ist aus Holz. Deshalb wollte sich William die Mühe machen und sie vorsichtig auftreten. Doch wir müssen sie gar nicht eintreten.
Sie ist einen Spalt offen.
Ich gehe rein. Ihr gebt mir Deckung,
flüstere ich und zwänge mich langsam durch die knarrende Tür. Patrick ist hinter mir. Wir schauen uns um. Es war ein Raum wie ein Holzschuppen.
Mehr ein Gefängnis.
Mir stockte der Atem. Ich stehe wie angewurzelt.
Da ist ein kleines Loch in der Holzwand.
Von da aus führt es nach draußen.
Jedenfalls sieht es danach aus. Man kann die Sterne erkennen.
Und einen Menschen, der
wie tot
vor dem eingeschlagenen Loch liegt. Wir laufen zu ihm und fühlen an seinem Hals.
Hat er noch Puls? Er ist nicht bei Bewusstsein. Leben tut er jedoch,
sagt William. Ich bin nicht komplett aufnahmefähig, denn ich erkenne, wer da vor uns liegt. Mehrere blaue Flecken und Blutergüsse hat der Mann im Gesicht. Doch Ich erkenne meinen Bastian immer wieder, egal wie er aussieht. Mein kalter Körper beginnt zu zittern. Ein Schweißausbruch nach dem anderen jagt mir den Rücken hinunter. Ich flüstere nur: Bastian. Langsam erkennen auch meine Kollegen, wer der bewusstlose Mensch dort ist. Patrick stützt mich. Es ist wohl etwas schwer für mich zu realisieren, dass ich meinen besten Freund nicht verloren habe. William funkt mit der Wache. 20 Minuten später hören wir unseren Rettungshubschrauber und sehen ein Blaulicht durch das Loch im Schuppen. Ich höre den Chef, der draußen plant, die Tür einzuschlagen.
Weg da, Kollegen, die Wand ist gleich durch, ruft er. Schafft euch da weg!
Patrick und William hören den Befehl und ziehen mich und meinen besten Freund in die Ecke des Schuppens.
Krach!
Ein paar Latten des Schuppens fliegen aus der Wand. Genug Platz, um durchzuklettern. Die Notärzte kommen. Nach einer Weile fliegen wir mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Es ist 15 Uhr. Die Schwester kommt in mein Zimmer. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich habe einfach nur einen Schock. Warum, ist nicht klar. Vielleicht, weil ich Bastian so malträtiert und bewusstlos gesehen habe. Vielleicht hatte ich mich bereits mit dem Gedanken abgefunden, ihn verloren zu haben und dass er irgendwo kläglich verstorben ist. Ein paar Untersuchungen und ich werde entlassen. Am Abend besuche ich Bastian. Ich kann mich nicht erinnern, wann mir einmal Tränen aus den Augen gelaufen sind. Er kann schon wieder reden. Und er erzählt, wie es zu der Entführung kam und wer dahinter steckte.
Nachdem ich den Weg aus dem Brenner Moor nahm, packte mich jemand von hinten und zog mich in den Wald. Die Entführer wussten, dass ihr erst nach mir, anstatt nach den anderen Moorleichen sucht. Somit hatten sie dann genug Zeit, um weitere Menschen zu töten und im Moor zu verstecken.
Es war Leon Hart. Wir waren früher zusammen in der Ausbildung. Er kennt mich und er kennt unsere Abläufe. Bei uns gehen die eigenen Männer vor. Er nutzte die Chance, um mit seinem Team zum Serienmörder der Moorleichen zu werden. Wir ermittelten zwar weiter, aber in die falsche Richtung. In der Zeit konnte sein Team weitere Straftaten begehen. Bastian hat Mühe zu reden.
Leon brachte einen Maulwurf zur Polizei und konnte so alles überwachen. Wäre etwas schiefgegangen, hätte er mich als Druckmittel benutzen wollen. Es war wie ein kriminelles Loch, was er sich gebaut hat.
Der Chef kommt rein und begrüßt uns. Er sagt dann:
Herr Hartz wurde am Flughafen entdeckt auf dem Weg nach Frankreich. Auf der Flucht. Liebe Kollegen, wir haben's geschafft.
Es versammeln sich viele andere Kollegen in dem kleinen Zimmer von Bastian. Bastian ist total erschöpft und er sieht immer noch nicht gut aus.
Kopfschmerzen.
Aber er freut sich trotzdem, wieder in Sicherheit zu sein.
Freut euch schon heute auf die nächste Folge von
Waldzauber und Wiesenfreude.
Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr,
wenn eine neue Geschichte für euch online ist.
Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V.
Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
Ende.